Ja, ich habe mal wieder meine Unterlagen durchgeguckt und da sah ich so, der Geist der Religiosität, das ist von Rick Schreuner und das ging über die Kämpfe der Endzeit. So, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das ein bisschen erkennen. Wir fangen mal an mit 1. Thessalonicher 5. Oh, es geht. Nee, 2. Thessalonicher 2. Sorry. Da steht Wir fangen mal bei Vers 1 an. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hatten. Das Allerwichtigste ist, dass wir der Wahrheit glauben müssen, dass die Wahrheit die Grundlage ist. Ja? Und da gibt es so viele Irrtümer. Und ich meine schon im ganzen Leib Christi, was jetzt gerade, wir merken, dass es kurz davor ist, dass Jesus wiederkommen will. Weil Land auf, Land ab und in allen Gemeinden gibt es Streitpunkte. Und der eine sagt, wir müssen vollkommen ganz durch diese Trübsal durchgehen. Die anderen, die sagen, wir müssen die Hälfte da durchgehen. Und andere sagen, wir müssen gar nicht da durchgehen. Ja, das ist jetzt auch nicht mein Thema, da werde ich jetzt auch nicht groß drüber reden. Was ich nur studiert habe, in den 50 Jahren, wo ich studiere in der Bibel, habe ich festgestellt, dass da auch wieder in Thessalonicher steht, dass wir nicht für das Zorngericht bestimmt sind. Dass wir nicht für das Zorngericht bestimmt sind, sondern dass er vorher seine Braut rausholt. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema, nur schon da streiten sich die Geister. Und das lassen wir einfach alles stehen. Und ich habe festgestellt, okay, die einen, die sagen, wir müssen durch die ganze Trübsal durchgehen, dann gehen sie da durch, habe ich mir gesagt, weißt du? Und ich habe eine Offenbarung und Gott hat mir gesagt, ich bin seine Braut und ich gehöre nicht zum Zorngericht und ich weiß, ich werde entrückt. Und wenn die anderen das, entweder gehen sie durch, weil sie es nicht erfassen können, oder sie wundern sich, dass sie doch dabei sind und sind dann trotzdem dabei. Ja, ist mir vollkommen egal. Das braucht kein Streitgespräch sein. Ja, das sind so Dinge, die sind überflüssig. Wir werden sehen, und da gibt es so viele Irrtümer, und wir müssen uns niemals an solchen Irrtümern festhalten, sondern wir wissen, dass der Herr wiederkommt. Alle Zeichen deuten darauf hin. Ja? Und da steht etwas, dass der große Abfall vorher kommt. Und ich meine, mit den paar Menschen, die wir sind, und dann gibt es mal wieder mehr Leute, und dann sind die wieder alle weg. Da denke ich doch, also ich erlebe gerade den großen Abfall. Und das muss sein. Und Der Antichrist, der wird dann offenbart, wenn die Braut weg ist, weil die hält jetzt noch auf. Die hält den Antichristen auf. Aber die Bühne für den Antichristen ist bereitet. Ja? Und das soll jetzt auch nicht mein Thema sein, sondern was hier der Rick Schreiner geschrieben hat, der Geist der Religiosität. Und er sagt, ein religiöser Geist versucht die Kraft des Heiligen Geistes im Leben eines Gläubigen durch religiöse Aktivitäten zu ersetzen. Er will dadurch erreichen, dass die Gemeinde den Schein der Frömmigkeit bewahrt, deren Kraft aber verleugnet. Der Apostel mahnt uns nachdrücklich, wendet dich von diesen Menschen ab. Der religiöse Geist ist der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, vor dem bereits Jesus die Jünger gewarnt hat. Und die Sauerteig der Pharisäer ist Heuchelei. Das ist eigentlich der Sauerteig. Ja? Die tun so, die tun fromm, aber sind es nicht. Die tun so, als wären sie die besten Christen. Der Sauerteig im Brot zum Beispiel hat keinerlei Nährwert. Und er gibt dem Brot auch keine zusätzliche Substanz. Er bringt den Teig lediglich dazu, sich aufzublähen. Ja, der wird einfach nur aufgebläht. Und 1. Korinther 8, Vers 1 sagt, dass die Liebe, die baut auf, aber die Erkenntnis, die bläht auf. Also wenn man jetzt viel Erkenntnis und wenn man sagt, man, ich habe die Erkenntnis und setzt sich über andere hinweg, dann bläht er sich auf. Ja, und will nur dem Pastor und der Leiterschaft sagen, hier und da seid ihr verkehrt. Ich habe die Erkenntnis. Das ist ein Aufblähen. Jeder hat Erkenntnis, das Stückwerk. Ja? Und jeder hat ein Stück von Erkenntnis und das kann man auch stehen lassen und das ist ja nicht, dass man das nicht sagen darf. Aber man sollte sich nicht überheben über den anderen. Ja? Erkenntnis bläht auf, das ist der Sauerteig, aber Liebe, die baut auf. Und wir müssen in der Liebe Gottes wandeln. So, dies ist ein gutes Bild für den religiösen Geist. Er fügt der Gemeinde nichts an Leben oder Kraft hinzu. Er nährt lediglich den Stolz des Menschen. Satan weiß, dass Gott den Demütigen Gnade gibt, doch dem Stolzen widersteht er. Deshalb versucht er, uns mit Stolz zu durchsäuern. Und du merkst nicht, wann Stolz kommt. Ja? Du merkst nicht, wann Stolz da ist. So, wenn du wenn du Bilder von Gott bekommen hast und du gibst diese Bilder rein und dann nehmen die, wird das nicht so angenommen oder es wird nicht so, wie man das erwartet hat. Und dann ärgerst du dich und dann fängt der Stolz an. Ja, dann fängt der Stolz an. Wir müssen ganz doll aufpassen. Es kann ja tatsächlich von Gott sein, aber es steht ja in der Bibel, prüfet alles und das Beste behaltet. So, wir sollen alles prüfen und auch die Leiterschaft, die muss alles prüfen. Und wenn man nicht so reagiert, wie man sich das erhofft hat, niemals sauer werden. Ja, da kommt eine böse Wurzel, da kommt Bitterkeit rein und das zerstört die Gemeinschaft, das zerstört gerade alles. Und da kommt dann der Stolz rein. So, ich habe denen das doch gesagt, ich habe sie gewarnt, aber die haben nicht gehört. Auf Wiedersehen, jetzt gehe ich. Ja, das haben wir in den letzten Jahren ständig erlebt. Ständig. So, und deshalb müssen wir aufpassen. Also Gott zeigt, da kann ja wirklich, das sind Gaben in der Gemeinde. Und wenn wir diese Gaben von Gott geschenkt bekommen haben, aber wir sollen prüfen, das steht in der Bibel. Prüfet alles. Ja, und wir sollen das auch prüfen, das sogar die Propheten sagen. Das muss geprüft werden. Und dann muss man das einfach loslassen, du hast es gesagt. Und dann darfst du nicht darauf pochen, das muss auch jetzt so durchgesetzt werden, okay? Weil dann kommt, das ist ein stolzer Geist, der sich dann durchfrisst und das macht die ganze Atmosphäre kaputt. Und das baut nicht auf, sondern das ist destruktiv. Satan weiß, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt, doch dem Stolzen widersteht. Deshalb versucht er uns mit Stolz zu durchsäuern. Zum Beispiel, wie viel wir in der Bibel gelesen haben, wie viel sich durch mich bekehrt haben und so weiter. Wie viel Erkenntnis ich habe, Erkenntnis bläht auf und die Liebe baut auf. Die Fragen, in welchem Maß wir imstande sein werden, das Evangelium mit Vollmacht zu verkündigen, hängt ganz wesentlich davon ab, inwieweit wir von dieser mächtigen Verführung frei kommen. Wir müssen frei kommen von diesem stolzen Geist, von diesem Geist der Religiosität. Dann werden wir Vollmacht haben und dann haben Leute Lust, hier zu sein. Der Zusammenprall zwischen der Gemeinde Jesu Christi und dem religiösen Geist wird einer der großen Konflikte der Endzeit sein. Solange wir nicht frei davon sind, können wir andere nicht da herausführen. Es war der religiöse Geist, der Christus ans Kreuz nagelte. Die religiösen Vorsteher der Synagoge verfolgten Jesus. Ja? Und die waren aber voller Eifer. Der religiöse Geist legt einen großen Eifer an den Tag. So, die waren so voller Eifer und die haben immer gedacht, wenn wir wissen, so Saul war ja ein Eiferer Gottes, ja, und der war so eifrig, dass er immer was gefunden hat und wusste, und die hat er hat eigentlich die Brüder und Schwestern umgebracht. Er war im Eifer, aber dieser Eifer war nicht von Gott. Ja, er hatte eine falsche Erkenntnis. Und durch falsche Erkenntnis war er aber in solchem Eifer drin. Als Bernd sich bekehrt hat, da hatte er auch, war er im Eifer. Und als dann, und da war noch ein Freund von Bernd, und als dann der Heilige Geist so in die Gemeinde kommen sollte nach Hannover, und dann fielen Leute um, so, und dann hatte Bernd diese, da hatte er was gegen. Weil er hatte nicht die Erkenntnis. Und dann hat er die verfolgt. Von daher, wir sind alle in der gleichen Gefahr, versteht ihr? Wir können das alle. Weil wir falsche Erkenntnis haben, dann sind wir im falschen Eifer drin. Saul, guck mal, und der Saul, der war ein Geliebter Gottes. Aber der hat ein falsches Erkenntnis. Und er hat dann einen falschen Eifer gehabt und hat das Falsche umgebracht. Ja, und da müssen wir ganz doll aufpassen. So. Also Eifer ist gut, aber wir brauchen die richtige Erkenntnis dazu. Der religiöse Geist legt einen großen Eifer an den Tag. Verfolgungen kommen immer durch religiöse Eiferer. Die Frage ist immer, aus welchen Motiven unser Eifer für Gott beruht. Paulus schreibt über seine jüdischen Brüder in Römer 10, Vers 2. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Ja, deshalb müssen wir aufpassen, wenn wir so eifern, sind wir in der richtigen Erkenntnis? Sind wir in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist? Oder ist da das Fleisch, was uns treibt? Niemand auf Erden betete, fastete mehr und studierte hingegeben voller die Schriften der, als wie diese Pharisäer. Und sie hofften intensiv auf das Kommen des Messias und hatten glühenden Eifer für die Sache Gottes. Das waren die Pharisäer, die hatten so einen Eifer und die haben so die Schrift studiert. Und dennoch erkannten sie den Messias nicht, als er da war. Er war im Tempel und ging einher und sie haben ihn immer bekämpft und haben immer etwas gefunden. Am Sabbat darfst du nicht heilen. Am Sabbat darfst du das nicht machen. Und Gott hat, und Jesus hat gesagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und die haben nichts verstanden, versteht ihr? Und so ist der religiöse Geist, er findet immer irgendwas und setzt sich da drüber und eifert und versucht dann andere auch noch damit hineinzuziehen, was er alles entdeckt hat, was falsch ist. Und da müssen wir ganz doll aufpassen. So, der religiöse Geist, den haben wir in Karlsruhe erlebt bei unserer Tochter Janina. Da hatte plötzlich die Pastorin von Gott, meinte sie gehört zu haben, dann kannst du gar nichts machen, dass sie ein Kopftuch tragen sollte. Und wenn sie dieses Kopftuch nicht getragen hat, dann kribbelte es an ihrem Kopf. Deshalb meinte sie, sie müsste das Kopftuch tragen. Ja, und da muss man aufpassen, ist nicht alles Gott. Und wir haben, weißt du, da sind viele Geister, die sich verstellen und die etwas hervorbringen, was gar nicht göttlich ist. Und Janina hat dann dagegen gekämpft und hat gesagt, ich habe zwei Töchter, die sollen hier nie mit Kopftuch rumlaufen. Wir sind keine Moslems. Und da hat es unwahrscheinlich geknallt in der Gemeinde. Und Janina hat das letzte Jahr richtig einen Kampf erlebt. Richtig einen Kampf erlebt. Und wir erleben hier Kämpfe, die sind nur anderer Art. Ja? Und das ist überall der religiöse Geist, der mit Ideen kommt, die gar nicht göttlich sind. Die etwas hineinbringen wollen oder warnen wollen, was gar nicht göttlich ist. Ja? Was gar nicht göttlich ist. So, dieser religiöse Geist, der hat zur Zeit, wo wir diese Konferenz hier haben wollten, sollten, von Gott, versucht, uns dahin zu bringen, dass wir die Konferenz absagen. Und weil wir das nicht gemacht haben, kam Rache. Und Bernd hat das schon vorher gepredigt, wisst ihr das? Könnt ihr euch erinnern? Hat gesagt, und wenn man da nicht drauf reagiert, dann kommt Rache. Und die Rache ist, dass sie jetzt alle draußen sind. Das ist die Rache des religiösen Geistes. So, und man versteht immer noch nichts. Ich sage das einfach als Warnung. Wir sind ganz schnell, dass wir plötzlich auf Irrwegen sind oder dass wir Stimmen hören, die gar nicht der Heilige Geist ist. Und du kannst auch gar nicht sagen, weil die sagen dann alle, der Heilige Geist hat mir gesagt. Und der Heilige Geist, ich habe den Heiligen Geist, sagt die, als sie letzte Woche rausging. Wir haben den Heiligen Geist gehört. Und dann fragen wir, haben wir den nicht? Verstehst du, haben wir den nicht? Haben wir einen anderen Heiligen Geist? Das ist, ja, das sind Kämpfe der Endzeit. Kämpfe der Endzeit. Und was man nicht machen darf, man darf da nicht klein beigeben. Und man darf auch nicht versuchen, sie zu halten. Denn was mir der Heilige Geist schon vor Jahren gesagt hat, die Ernte fängt damit an, dass die Engel sortieren. Und die gehen in alle Gemeinden hinein und suchen raus. Die Braut wird sortiert, da gibt es eine Brautgemeinde. Und alle anderen kommen in andere Gemeinden und da kommt das Feuer dann dran. Und was nicht auf richtiger Grundlage gebaut ist, das Feuer verbrennt dann alles. Die werden gesammelt. Und nur weil andere Gemeinden so groß sind, heißt es nicht, dass sie richtig sind. Ja? Sondern die Wahrheit, die muss sich Bahn machen. Und wenn ich meine Bibel studiere, da habe ich jetzt keine Zeit für, aber da steht überall, da wird ein Überrest. Da steht nicht von einer Riesengemeinde oder von einer großen Zahl, sondern da wird ein Überrest sein. Und viele, die sagen ja auch, wir müssen durch die große Trübsal gehen, weil da ist eine ganz große Schar, die steht vor dem Thron. Ja, in Offenbarung 12 oder 6, weiß gar nicht genau. Die steht vor dem Thron. Und deshalb sagen die, und die kommt aus der, ja, wird ja Johannes gefragt, wer sind denn die? Wer sind denn die, diese große Schar, die vor dem Thron steht? Und er sagt dann, das weißt du, ich weiß das nicht. Und dann wird ihm gesagt, die kommen aus der großen Trübsal. Die kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen. Und das bedeutet, in dieser großen Trübsal, da sind ganz viele Christen, die das nicht geschnallt haben, das Kommen Jesu. Die haben nicht geschnallt, dass man sich für eine Braut vorbereiten muss. Und die sind in dieser großen Trübsal, aber kriegen da noch eine Chance. Und ich habe nochmal David Wilkerson, werde ich das nächste Mal nochmal drüber sprechen, nochmal gelesen. Und der hat in den 70er Jahren schon eine Vision gehabt. Und da hat er gesehen, dass die meisten, da sind ganz viele Christen, sagt er, die wachen erst auf. Und das hat auch mit der großen Ernte zu tun, wenn die Braut plötzlich weg ist. Wenn die Braut plötzlich weg ist, dann wachen die erst auf. Und deshalb gehen die durch die große Trübsal und müssen da ihre Kleider waschen und werden als Märtyrer noch eine Chance haben, als Gast da oben zu sein. Es gibt Gäste, die sind eingeladen zum Hochzeitsfest und die Braut sitzt mit Jesus auf dem Thron. Aber die Braut, die muss sich zubereiten. Und die Braut, die hat überwunden, steht immer, sie hat überwunden. Ja, auch ihre ganze, ja, was wir auch so mit unserer Freizeit machen, was wir mit unserer Zeit machen. Das ist eine ganz böse Zeit, in der wir leben. Und ich sage nicht, dass jeder jetzt nur noch in der Bibel lesen muss und beten muss. Aber man sollte ganz viel Zeit damit verbringen. Man sollte das auf jeden Fall, das muss die Priorität A sein. Ja? Das muss einfach die Priorität sein, dass man mit Jesus die meiste Zeit verbringt und nicht mit irgendwelchem anderen Kram. Denn wo das Herz voll ist, da geht ja der Mund über. Und unser Herz sollte wirklich gefüllt sein mit Wort Gottes. So in der Kirchengeschichte lesen wir immer wieder, wenn eine tiefere Offenbarung kam, gab es eine Verfolgung von denen, die im Alten verhaftet waren. Und das haben wir hier jedes Mal erlebt. Und ich sage euch eins, was wir jetzt bald erleben werden, wir gehen auf eine höhere Stufe. Wir gehen auf eine höhere Stufe. Wir sind davor, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird hier. Er hat gerade sortiert und sortiert und sortiert und sortiert. Ja? Und das haben wir immer, seit 30 Jahren erleben wir das. Wenn wir in eine neue Herrlichkeit gegangen sind oder in eine neue Stufe hineinkamen, da haben uns erstmal eine ganze Menge Leute verlassen. Die wollten nicht mit, die konnten nicht mit. Und deshalb, letzten Montag, ich habe erstmal ganz viel geheult. Weil natürlich, du hast ja eine Beziehung zu den Menschen gehabt. Und du verstehst nicht, warum man gar nicht reden kann. Das ist der gleiche Scheiß, was jetzt da gerade in Israel läuft. Oder weißt du, man gibt da einen Druck, dass die jetzt aufhören, die Hisbollah zu beschießen. Und dann, ja, jetzt sind sie alle am Tisch. Das ist bla 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 blub. Und das ist nicht Gottes Wille und das ist alles kaputt. Ja? Das ist überhaupt nicht Gottes Wille, was die da alles, der Teufel, der greift da rein, weil er weiß, er hat nur noch kurze Zeit. Und eigentlich muss Israel die Hisbollah zerstören. Und Iran, das steht da, das Mullah-System wird zerstört. Und wenn die jetzt immer dazwischen quaken und das immer aufhalten, dann wird das nur verzögert. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Und genauso ist das auch in den Gemeinden. Ja? Das wird immer alles verzögert, weil da immer so Irrglaube und man will irgendwas aufhalten oder man will etwas festhalten. Und dann kommt der Heilige Geist und er macht einfach, weil wir sagen, Herr, mach. Und jetzt hat er wieder was gemacht. Auch wenn es uns nicht gefällt, aber er hat was gemacht, ja. Und seine Gedanken sind gut und seine Wege sind richtig. Und sie sind höher als unsere Wege. Gut. Merkmale des religiösen Geistes. Menschen, die aus einem religiösen Geist motiviert sind, erstens sehen ihre Hauptaufgabe oft darin, alles zu bekämpfen, was ihnen falsch erscheint. Und das habe ich gerade im letzten Monat erlebt. Was haben wir Gespräche geführt und was alles da falsch erschien. So, sie bewirken oft Spaltungen und Zerstörungen, statt etwas aufzubauen. Ja, die sehen etwas, da kannst du noch so viel reden. Nein, die haben recht und wenn ihr nicht Buße tut, dann gehen wir hier raus. Zweitens sind nicht in der Lage, Korrektur anzunehmen, vor allem nicht von Seiten derer, die sie als weniger geistlich ansehen als sich selbst. Also letzten Endes ist dieser religiöse Geist Isabel. Ja? Isabel war sehr religiös. Drittens stehen auf dem Standpunkt, dass man nicht auf Menschen, sondern nur auf Gott selbst hören sollte. Ich höre von Gott. Ich brauche nicht von dir das hören, sondern Gott spricht zu mir. Und da kannst du gar nichts machen. Und wenn die immer alle sagen, der Herr hat mir gesagt, der Heilige Geist hat gesprochen, da brauchst du gar nicht mehr mit dem reden. Und wenn die schon so kommen, der Herr hat gesagt, da haben wir nur noch gesagt, okay, dann geht, auf Wiedersehen. Wenn der Herr das gesagt hat, dann lassen wir los, dann seid gesegnet. Dies ist ein Fehlschluss, Denn Gott gebraucht Menschen, um sich selbst mitzuteilen. Wer so denkt, ist in höchstem Maße stolz. Das ist der Geist dahinter. Das ist ein stolzer Geist. Der meint, er hört nur vom Geist Gottes. Und keiner kann ihm etwas sagen. Ja? Was sollen Menschen mir sagen? Ich höre ja, der Heilige Geist sagt das mir ja. Ich brauche keine Menschen. Aber weißt du, eine Gemeinde wird ja gebaut. Und da steht in Epheser, dass da sogar 5 Dienstgaben sind. Und diese 5 Dienstgaben, der Prophet, der Apostel, der Lehrer, der Evangelist und der Hirte, die sollen miteinander fließen und die sind gegeben zur Ausbildung, zur Zurüstung der Heiligen. Also hat Gott doch einen Plan und hat sich was gedacht, wenn er Leute einsetzt und sagt, ihr seid Hirten, Propheten, Apostel. Und dann kann man doch nicht sagen, ich höre nur, was Gott sagt. Das ist Stolz. Ja, das ist Stolz. Und wenn man das, dann braucht man keine Menschen mehr. Und dann ist das sowieso Quatsch, dass man hier einen Leiter hat. Ja, dann brauchst du auch keinen Leiter mehr, ist ganz klar. Weil wozu brauchst du einen Leiter? Du hörst ja selbst. Du brauchst keine Führung, du brauchst keine Leitung, sondern du bist dir selbst Gott. Und das ist Stolz. Und so sind die Massen von Christen sind genau so. Die Massen von Christen, auch in den großen Gemeinden, die brauchen keine Leiter, die sind nur da, weil sie da ein schönes Gefühl haben, wenn da Lobpreis ist. Wenn der Pastor so schön predigt, wo die Ohren nachjucken, deshalb sind die da. Aber die brauchen keine Führung, die brauchen keine Leitung, sondern die gehen ihre eigenen Wege. Aber die sind voll, weil die genau das machen. Sie machen Menschen, nicht göttliche Gottesdienste, sondern menschengefällige Gottesdienste. Deshalb sind die Gottesdienste so voll. Und man denkt, wow, da ist was los. So, viertens. Dieser Geist neigt dazu, bei Menschen oder Gemeinden mehr das Negative zu sehen als das Positive. Aber in der Bibel steht, wir sollen uns nicht mehr nach dem Fleisch ansehen. Wir haben alle Fehler, wir irren uns alle mal, aber wir sollen uns nicht nach dem Fleisch ansehen, sondern wir sollen Gottes Perspektive bekommen und aus seiner Perspektive die Menschen betrachten. Fünftens haben mit heftigen Schuldgefühlen, also die einen religiösen Geist haben, die haben oftmals mit heftigen Schuldgefühlen zu tun. Aber in der Bibel steht, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da ist keine Verdammnis. Und das muss man annehmen, das muss man verstehen, das muss man glauben. Der Religiöse kommt immer und zeigt dir irgendwas auf. Und dann hast du Schuldgefühle. Und Jesus hat es uns so einfach gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr eure Schuld bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass euch die Schuld vergeben wird. Und er reinigt uns von aller Sünde, von aller Schuld. Das geht ganz einfach, da brauchst du kein Schuldgefühl lange haben. Und sie sind leistungsorientiert und haben die Gnade nicht erkannt. Die müssen immer irgendwas machen und möglichst sollte das auch anerkannt werden. Soll auch jeder sehen, was man da Tolles macht. Wenn man Blumen pflanzt oder wenn man die Klos sauber macht oder wenn man irgendwo putzt, da will man möglichst ein Lob haben. Und wenn man das nicht bekommt, man nach einem Jahr und man kriegt immer noch kein Lob, dann geht man aus der Gemeinde, weil man kein Lob bekommen hat. Haben wir ganz viel erlebt. Ganz viel erlebt. Alles, was du tust, mach es nicht für uns, sondern für Gott. Das ist doch vollkommen egal, ob du gesehen wirst oder nicht. Das war ja dieser Heuchler von Pharisäer. So der eine, der betet, damit er von den Menschen gesehen wird und sagt ihm, was er alles Tolles getan hat. Ich bete 5-mal am Tag, ich gebe Almosen und. Und dann steht einer ein bisschen weiter abseits und der schreit, Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Denn was ich getan habe, Herr, das hat mich getrennt von dir. Und der wurde angenommen, Aber der, der alles aufzählt, was er alles Gutes tut, das ist die Heuchelei der Pharisäer. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Also du sollst nicht gesehen werden von Menschen, sondern du wirst gesehen von Gott. Das ist das Allerwichtigste. Sechstens fühlen sich dazu berufen, alle Menschen zurechtzubringen. Sie tun nur selten etwas Konstruktives in der Gemeinde, dafür bewirken sie immer mehr Aufruhr und Ärger. Das haben wir letztes Jahr nach Pfingsten hier erlebt. Da fing dieser ganze Zirkus an. Und wisst ihr, als nach Pfingsten, ich meine, da konnte keiner was zu. Wir hatten einen anderen Plan und hatten auch gebetet, dass das Zelt da wegfliegt, dass ein Sturm kommt und dass Regen kommt. Und dann mussten wir alle Leute mit in den Bungalow nehmen. Aber dann, also was ich da für Gesichter bekam, die da mit in der Küche gearbeitet haben, die sich beschwert haben. Und dann kamen dann solche Anklagen. Und ich bin auf die Anklagen nicht eingegangen. Und dann vielleicht ein, zwei Wochen später, da sah ich so eine Gruppe, die sich da gruppiert hatte. Und der Heilige Geist sprach, was die da reden, ist nicht gut. Und es kommt wieder eine Clique. Und sie reden schlecht. Sie reden schlecht. Und dann habe ich hier ganz viel gebetet, habe versucht zu predigen über keine bittere Wurzel im Herzen haben. Habe versucht aufzuzeigen, reiß die Bitterkeit raus und rede nur was Gutes, was Auferbauendes, das sprich und nichts Negatives über deinen anderen. Aber die hören nicht zu, sondern sie klagen dann an und bleiben in der Anklage und sagen, du hast uns kein Recht gegeben. Auf Wiedersehen. Und das ist alles der religiöse Geist und da hat viele Facetten, ja. Und wir müssen aufpassen, dass wir dem nicht zuhören, dass wir da überhaupt keine Gemeinschaft mit denen haben. Das ist, was Paulus sagt, hab mit denen keine Gemeinschaft. Wenn einer anfängt, über den Bruder oder Schwester schlecht zu reden, sag auf Wiedersehen, das höre ich mir nicht an. Ja, auf Wiedersehen. Geh zu Jesus, sprich mit dem Bruder, wo du Ärger hast und dann geh zu Jesus oder zu den Ältesten, aber dann ist auch Schluss. Ja, dann ist auch Schluss. Aber bittere Wurzeln verderben die ganze Gemeinde und verderben die ganze Gemeinschaft. Und das ist, was wir erlebt haben. Und man konnte fast nichts mehr machen. Sie müssen sich Rechenschaft geben über ihr geistliches Leben und haben dann religiöse Übungen. So, und einige, die haben dann ständig gefastet oder haben, ne, wie viele Stunden sie auch in der Bibel lesen. Oder ist auch eine religiöse Übung, wenn man sich einfach öfters mal hinlegt in Gottesdienst. Soll man ja auch, darfst du auch machen, diese Freiheit hast du, aber nur um zu zeigen, wie fromm man ist. Das ist verkehrt, ja. Wir brauchen hier keine religiösen Übungen zu machen. Ja? Wir sind angenommen und wir beten ihn an mit allem, was wir sind und haben. Wenn du die Freiheit hast, du sollst sie auch haben, leg dich hin. Aber mach da keine religiösen Übungen draus. Ja? Mach da keine religiöse Übung draus, sondern sei frei. Bilden sich auf ihre geistliche Reife etwas ein und Disziplin etwas ein und verachten dadurch andere, die es nicht schaffen. Ja? Auch einige, die dann ihren Fernseher rausgeschmissen haben. Ist ja schön und gut. Aber erwarte das nicht von anderen und verachte die nicht, die den Fernseher noch angucken. Versteht ihr? Das ist dann lieblos. So, der Heilige Geist, der muss tatsächlich überführen. Und nicht irgendwie man sagt, kann nicht jemand sagen, das ist jetzt nicht mehr dran, das musst du jetzt verschwinden lassen. Das ist alles ein religiöser Geist. Ja? Deshalb sage ich auch nicht, du darfst nicht mehr ins Internet gehen, sage ich nicht. Ich sage auch nicht, du darfst nicht mehr Spiele spielen, das sage ich auch nicht. Sondern die Priorität ist Jesus an erste Stelle. Jesus an erste Stelle und alles andere hinterher. Sonst, wenn du solche religiösen Übungen machst und nur machst und kommst dann unter Stress und kommst dann unter Zwang, lass es sein, spiel weiter. bis der Heilige Geist, bis du so ein, ne, so ein Gefühl hast, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, meine Zeit damit zu verschwenden. Weil sonst ist das nur Religiosität. Es ist eine Gratwanderung. Ja? So als ich von zu Hause weggezogen bin, da war ich 15. Und wir haben ziemlich spät einen Fernseher bekommen. Und dann so nachmittags, ich war dann richtig süchtig. Ne? Und als ich dann weggezogen war, 15, es gab keinen Fernseher mehr. Und dann habe ich richtig Entzug gehabt. Und wenn ich dann zu meinen Eltern kam, und da ist mir erst aufgefallen, wie oft die Klotze läuft. Und meine Oma hat dann immer zu meinem Vater gesagt, Werner, du gehst doch predigen, Junge. Das war die Mutter von meinem Papa. Du gehst doch predigen, Junge. Sitz nicht so viel vor der Klotze, sondern baue dich auf im Geist. Und sie hatte recht. Sie hatte recht. Aber das war sowas Neues, versteht ihr? Das war sowas Neues. Und da ist mir das erst alles aufgefallen, wo du erst mal draußen bist. Das ist alles so normal, wenn du in so einer Familie bist und das geht alles so weiter, versteht ihr? Und da wurde mir das erstmal bewusst. Und da wurde mir bewusst, wie fernsehsüchtig ich war. Und ich war Gott dankbar, dass wir lange, lange Zeit überhaupt keinen Fernseher mehr hatten. Bis das dann erstmal so, ja, raus war. Und mein Vater, der ist abgenippelt dadurch. Der ist abgenippelt. Und deshalb, wir brauchen keine religiösen Übungen machen. Und mein Vater hat trotzdem noch gepredigt und die Salbung war immer da. Aber er hat zu wenig Zeit im Geist verbracht. Ja? Und das schreibt auch David Wilkerson. Das ist der Feind der letzten Tage. Womit wir unsere Freizeit verbringen, womit wir unsere Zeit ausfüllen, womit wir beschäftigt sind. Aber wir dürfen, das ist eine Gratwanderung, versteht ihr? Das ist nicht, dass ich jetzt schmeiße ich meinen Fernseher raus, ich schmeiße meinen Computer raus und dann, das ist es auch nicht. Sondern wir müssen lernen zu Disziplin. Er hat uns den Geist der Disziplin gegeben. Und da will er uns hinführen. Da ist es eine Geistesfrucht, ja, dass wir eine Disziplin haben und dass Jesus immer zuerst ist. Jesus hat Vorrang. So, haben ein schematisches, sie sind diktatorisch und haben ein schematisches Gebetsleben, zum Beispiel Listen beten und sind froh, wenn die Gebetsgemeinschaft zu Ende ist. Es gibt aber auch andere, die beten ganz, ganz lange und beten immer dasselbe. Das ist auch ein religiöser Geist, versteht ihr? Und beten immer nur dasselbe. Beten ganz, ganz lange und beten und machen eine ganze Predigt daraus. Und das ist auch ein religiöser Geist. Das ist nicht nur das Listenbeten, ja? Sondern das ist so eine, da gibt es ganz viele Facetten. Und wir müssen lernen, im Geist zu sein. Wir müssen lernen, eigentlich, wie Ignazio immer sagt, kurz und bündig, ne? Das findest du klasse, finde ich. Da hast du recht. Dass wir kurz, weißt du, Gott weiß, der braucht nicht unsere Geschichten hören, der weiß, der sieht das alles. Und wir müssen hineinspringen in dieses Wasser und wir müssen lernen, von ihm zu hören, was ist jetzt dran, was soll ich jetzt beten? Und er weiß alles. Und dass wir einfach die wichtigsten Punkte und dann sagen, danke, du hast erhört. Ich brauche keine Romane. Du brauchst nicht dein Leben ausschütten und alles erzählen, was gerade passiert ist und wo der Herr jetzt da reinwirken soll. Da gibt es solche Anweisungen und weißt du, und das ist alles, was, das ist ein religiöser Geist. Da gibt es ganz viele Facetten von. Und da müssen wir alle von frei werden. Wir müssen lernen, in den Geist zu springen und zu beten, was Gott sagt. Und manchmal ist es einfach nur, du seufzt, du stöhnst, weil du gar nichts anderes mehr kannst. Und du wartest, dass der Herr auch mal spricht. Machen wir auch ganz selten, oder? Wir warten, also bestimmt seit 2 Wochen, wo ich immer im Wohnzimmer, ich sage, ich möchte gerne mal wissen, was du sagst dazu, Herr. Und dann sitze ich da. Ich würde gerne mal hören, was du sagst dazu, Herr. Ich möchte deine Stimme wieder mehr hören. ich möchte wissen, Herr, was denkst du denn darüber? Und wie lange noch, Herr? So, neigen dazu, wo war ich? Leistungsorientiert. Elftens, tun Dinge, um den Menschen und von den Menschen beachtet zu werden. Und dies ist Menschenfurcht und Götzendienst. Man dient nicht Gott, sondern Menschen. Das war dieser Heuchler, der dann alles aufzählt und er sah, hoffentlich sieht mich jeder, der Pharisäer, der da, ne, was er alles kann und was er alles tut. Zwölftens, reagieren negativ auf starke Gefühlsäußerungen, auf echte Beziehungen mit dem Heiligen Geist. Sie erscheinen ihnen übertrieben, schwärmerisch oder aus dem Fleisch. Doch echte Leidenschaft ist gefühlsbetont. David tanzte mit aller Macht vor der Bundeslade. Und Saul kam unter Verzückung. Also da muss man auch aufpassen. Ja? Es gibt auch die andere Seite ist, suchen starke Gefühlsäußerungen als Ersatz für den Heiligen Geist. Das ist wie paradox. So, und die legen sich dann hin, wenn man, das hatten wir, als es dann anfing, der Heilige Geist kam und schmiss einige um und einige, die schmissen sich dann einfach hin und merkt, dass es war Fleisch. Oder die lachten und man merkt, es war gar nicht das Lachen des Heiligen Geistes. Oder weinten. Das ist alles eine Gratwanderung und da muss man wirklich sehen. Du kannst in den rechten Graben oder auch in den linken fallen. So, und der Heilige Geist, der ist da und der äußert sich. Und was wir irgendwann dann gelernt haben, das Fleisch reagiert. Und das ist jetzt nicht übermaßen heilig, was die gerade, auch wenn zittern oder so, weißt du? Oder man fällt um. Deshalb bist du nicht heiliger als die, die stehen. Ja? Sondern es ist einfach, das Fleisch reagiert auf den Heiligen Geist. Und jeder hat eine andere Reaktion. Und je mehr du in der Salbung Gottes bist, bleibst du sogar mehr stehen. Weil das Fleisch nicht mehr so reagiert. Aber so einige, die waren immer, Bob Mayne hat das geliebt, der hat dann immer die rausgeholt und hat die dann immer erstmal alle hingeschmissen. Weil die wussten, die reagieren jetzt. Und dann hat er das so hingestellt. Der Heilige Geist ist jetzt hier ganz mächtig am Wirken. Das war er auch. Aber diese Reaktion, das war jetzt nicht übernatürlich Heiliges, versteht ihr? Sondern das war nur eine Reaktion, das Fleisch reagiert auf den Geist. Und deshalb schmeißt euch nicht hin, wenn alle anderen auch liegen. Du musst nicht umfallen. Ja? Und wenn alle weinen, du musst auch nicht weinen, sondern lass dich einfach vom Heiligen Geist treiben. In Nürnberg, als der Heilige Geist mich so erfasste, ich habe gezittert an ganzen Körper, ich konnte gar nicht anders. Und ich war am Weinen und dieses Weinen, das war übernatürlich. Bernd, war das total peinlich. Dem war das total peinlich. Da konnte ich aber auch nichts machen. Und dann haben so ein Ehepaar, wollte mich so in die Arme nehmen und sagte, Bernd, hilf, dass die hier weggehen von mir. Verstehst du so? Weil ich war in der Salbung, der Heilige Geist war am Wirken in mir. Und da fing eine Vision an. Und dann kommen dann Leute und nehmen dich in den Arm und, oh, was hast du denn? Nichts, verstehst du? Und das müssen wir lernen. Der Heilige Geist, das sind Reaktionen. Das Fleisch reagiert und reagiert auch ganz anders. Wir dürfen nicht alles sagen, das ist Fleisch. Als Saul unter die Propheten kam, da hat er sich entblößt. Und der fing an, wahrscheinlich, ne? Der fing an zu tanzen und zu singen. Und dann sagt die, jetzt ist Saul auch noch unter die Propheten gegangen. Und das war, weil der Heilige Geist ihn übernommen hatte. Ja? Und David tanzte mit aller Macht vor der Bundeslade. Und seine Frau Michael, die war fleischlich und die hat sich geschämt. Und deshalb wurde sie nicht mehr fruchtbar. Das ist eine Gratwanderung, wir müssen aufpassen. Und wir dürfen auch uns nicht belatschern lassen, wenn der eine dies sagt, der andere das sagt. Wir müssen jetzt lernen, der Heilige Geist wirkt und wir lassen ihm erstmal Freiraum. Und das wird sich dann herausstellen. Wir haben ja auch erstmal Freiraum gelassen damals in den 90er, als das alles anfing. Und dann haben wir gelernt. Und dann dachten wir, okay, jetzt musste die, die hier immer rumkullern, den musste man sagen, hör mal auf damit, verstehst du? Aber das ist so, der religiöse Geist, der macht dies oder das. Nur um zu stören, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und da muss man ganz doll aufpassen. Und es ist beides. Also schmeiß es nicht raus und sag nicht, das ist vom Teufel. Und sag aber auch nicht, das ist jetzt besonders heilig, wenn die hier alle rumzappeln. Sondern wir müssen lernen, der Heilige Geist macht, wie er will, wann er will, was er will. Und wir lassen das auch erstmal laufen, weil wir stehen kurz davor vor einer Ernte. Deshalb sage ich das alles. Wir stehen vor einer Ernte und wir werden Dinge sehen, was du wahrscheinlich sonst noch nicht erlebt hast. Wir haben in den 90er Jahren schon einiges erlebt, aber es kommen wahrscheinlich Dinge, die wir auch noch gar nicht gesehen haben. Ja? Und wir wollen einfach da offen sein für das, was der Heilige Geist tun will. So. Suchen starke Gefühlsäußerungen, das ist die andere Seite, als Ersatz für den Heiligen Geist. Das klingt paradox, doch wenn jemand vor Buße weint oder zu Boden geht wegen zur Schau getragener Buße, das ist ein Unterschied, ne? So, beides können echte Auswirkungen des Heiligen Geistes sein, doch wenn wir solche äußeren Manifestationen suchen und dann öffnen wir uns zu dem, öffnen wir eine Tür für den religiösen Geist, ja? Also lass das Fleisch nicht rein und denke nicht, du musst es wieder so machen. Mache nichts aus dem Fleisch heraus, sondern lass wirklich den Heiligen Geist wirken. 14. Haben die Neigung, neuen Bewegungen mit Misstrauen zu begegnen und zu bekämpfen. Dies ist ein unverkanntes Zeichen von Eifersucht, einer der Hauptfrüchte des religiösen Geistes. Neigen dazu, jede geistliche Manifestation, die sie nicht verstehen, abzulehnen. Dies ist ein Ausdruck von selbstgefälliger Arroganz. Echte Demut ist offen und belehrbar und ruft alles, prüft alles und behaltet das Gute. Okay, bis dahin. Also lass uns beten dafür, dass wir erkennen, was ist von Gott. Was ist wirklich, wir wollen im Geist wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, wie er im Geist ist, dann werden wir Gemeinschaft untereinander haben. Dann wird es eine Gemeinschaft sein wie 1. Korinther 13. Dieser Geist Gottes in uns, der ist niemals eifersüchtig, der ist nicht neidisch und der vergibt und der trägt niemals nach. Und danach streben wir, ja. Diesen religiösen Geist kannst du nur kreuzigen, wenn du dein Fleisch kreuzigst und sagst, lass es brennen. Das, weißt du, dieser religiöse Geist kommt durchs Fleisch. Und das ist Hexerei. Und deshalb müssen wir das Fleisch immer ans Kreuz bringen und keinen Raum lassen für Eifersucht, Neid, keinen Raum lassen für irgendeine negative Rede. Sofort stoppen. Amen. Amen. Heiliger Geist, wir schreien aus. Wir brauchen Hilfe her. Wir brauchen dich unbedingt, Heiliger Geist. Du bist der Geist, der in die Wahrheit führt und die Wahrheit macht frei. Und wir wollen nichts mehr aus dem Fleisch tun, sondern wir wollen im Geist wandeln, wie du Geist bist, Herr. Wir wollen mit dir wandeln. Heiliger Geist, hilf. Hilf, dass wir rauskommen aus fleischlichen, irdischen, seelischen, dämonischen, ja, Lebensformen. Dass wir hineinsteigen jetzt in den Geist. Keine Religiosität lasse ich mehr zu in der Jesusgemeinde. Wir gehören Jesus und wir sind berufen zur Freiheit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und hier wird kein Zwang mehr sein, sondern wir sind frei von jedem Zwang. Wir sind erlöst. Den der Sohn erlöst, der ist wirklich frei. Wir sind frei von jedem Zwang. Wir sind frei. Wir sind Kinder des allerhöchsten Gottes und wir tanzen auf dem Haupt des Feindes. Und hier wird Freude ausgeschüttet werden. Und da wird keine Verdammnis mehr sein. Keine Verdammnis lassen wir zu im Namen Jesu.